Work Life Rebels. Der kompakte Business Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work-Life-Rebels. Ich bin euer Host Elisabeth Topinke und heute habe ich Johanna Fröhlich-Zapata zu Gast. Hallo Johanna.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, Johanna. Und wie immer stelle ich meinen Gast, meine Gästin, dich, Johanna, als erstes einmal den Gästen vor. Dann gehen wir in die Schnellfeuerfragen, ins Thema, in den Phrasenverdrescher und in die Empfehlungen. Also, Johanna Fröhlich-Zapata ist Therapeutin, Medizinanthropologin, das ist eine Expertin für kultursensible Gesundheitsforschung, Mutter und Co-Gründerin von Deutschlands erstem Ausbildungsinstitut für feministisches Coaching, der Feministischen Coaching-Akademie. Sie hat den Begriff Alltagsfeminismus geprägt und verschiedene Formate etabliert, um Menschen darin zu unterstützen, einen praktischen Feminismus in ihr Leben zu integrieren. Dazu hat sie auch einen Podcast, vor längerer Zeit produziert, aber immer noch hörbar, vom RBB Kultur, die Alltagsfeministinnen, mit Coaching-Fällen aus ihrer Praxis, direkt anwendbar. Außerdem ist sie die Autorin von Das Buch, das du gelesen haben solltest, bevor du Mutter wirst. Eines der mit Abstand besten Sachbücher, das ich in den letzten Jahren gelesen habe, ohne zu übertreiben. Johanna lebt mit ihrer erweiterten Familie in einer Fürsorgegemeinschaft in Berlin. Hallo.
Oh, hallo.
Du weißt gar nicht, wie ich mich freue, dass du da bist. Wir kennen uns nämlich aus der Coaching-Ausbildung, also kurz vor Weihnachten. Das habe ich auch in meiner Folge rund um die Definition, was ist eigentlich Feminismus, erklärt, dass ich diese Folge unbedingt machen musste, weil ich die feministische Coaching-Ausbildung gemacht habe. Ich habe seitdem auch noch dein Buch verschlungen, davor den Podcast. Und ich habe mich einfach riesig gefreut, dass du gesagt hast, ich komme in den Podcast und dass du heute hier bist.
Ich fühle mich ganz geehrt.
Ja, dann lass uns mal loslegen mit den Schnellfeuerfragen. Johanna. Ja. Was vereinbarst du denn in deinem Leben?
Ich vereinbare viele Widersprüche. Und ich vereinbare das Leben in Kleinfamilie mit dem Leben in Gemeinschaft. Du hast ja schon gesagt, ich lebe in Fürsorgegemeinschaft. Ich gehe dieser Frage nach diesem, ja, wie kann es endlich sein, in dieser Gesellschaft, in dieser patriarchalen, feministische Utopie zu leben. Der gehe ich mit Höhen und Tiefen auch ganz persönlich nach. Also ich vereinbare Kleinfamilie mit WG-Familie. Ich vereinbare das Leben in der Stadt in Berlin mit dem Leben auf dem Land. Wir sind an den Wochenenden sehr oft draußen, zwischen Hamburg und Berlin im Nirgendwo. Ich vereinbare das Leben mit einer vierjährigen Tochter von zwei Selbstständigen. Mein Partner ist auch selbstständig. Ich vereinbare viele Widersprüche auch, vielleicht weil ich bin in Kolumbien geboren und lebe jetzt hier schon lange in Deutschland, habe eine Zeit lang in Spanien gelebt. Ich vereinbare, ich glaube, auch Widersprüche in Bezug auf ja die Definition von gut gelebtem Leben und ich habe das auf so unterschiedliche Weise vorgelebt bekommen, das vereinbare ich auch.
Ja, ganz spannend. Schon wieder so viele Anknüpfungspunkte, da stürzen wir uns gleich rein.
Gerne.
Als nächstes einmal die knackige Frage. Wie teilst du dir die Care-Arbeit? Am liebsten in Prozent.
Ah ja, das ist schön. Ich lebe hier mit meiner Zwillingsschwester, mit ihrem Mann und ihrer jetzt zweijährigen Tochter, meiner guten Freundin mit auch zweijährigem Kind, meinem Partner, unserer vierjährigen Tochter und ich eben zusammen in dieser WG-Familie oder Fürsorgegemeinschaft. Und das heißt Fürsorgegemeinschaft, weil wir uns die Fürsorgearbeit aufteilen. Also das Bringen zur Kita und das Abholen und dann aufteilen. Ich koche nur einmal in zwei Wochen, weil alle anderen Erwachsenen eben auch Kochdienste übernehmen, während ich an einem Tag in der Woche die Kinder am Nachmittag abhole. Darauf freue ich mich dann immer sehr, weil ich habe nur einen Care-Arbeitsnachmittag und will dann immer mit denen richtig was losmachen. Ich habe dann viel Energie für die Kinder, das ist total schön. Ich bin nun auch mit meiner Arbeit verheiratet, ja. Mein ganzes Herzblut fließt in die Arbeit. Deshalb kann ich das auch nur so umsetzen. In Prozent bin ich es schwierig zu sagen, weil wir uns dann auch immer wieder meistens auf dem Sonntag in der WhatsApp-Gruppe nochmal die Woche zusammenfassend nochmal zusammenschreiben, falls bei der einen oder dem anderen irgendein dringender Termin oder irgendwas dazwischen kommt. Es gibt also einen Standardplan, der ist sehr fair aufgeteilt zwischen allen Erwachsenen. Und dann gibt es Abweichungen auch, weil meine Schwester beispielsweise gerade eine Weiterbildung macht. und gar nicht ihren Anteil in Prozent sozusagen übernehmen kann, was aber nichts macht. Das ist so geplant, das ist so gedacht, dass wir uns gegenseitig auch Leben ermöglichen.
Toll.
Ja, das finde ich auch. Ich habe sehr gut für mich gesorgt, weil das sehr unkonventionell ist. Kriegen viele Fragen, oh, wie denn das? Und manches Mal, ja, wundere ich mich, dass wir auch mit Höhen und Tiefen das doch im Moment gut hinbekommen. Ich bin da richtig dankbar drüber.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ein Modell, wo ich bestimmt gleich nochmal ganz genau nachfrage, wie das funktioniert, weil selbst
Gerne.
in einzelnen Aspekten, glaube ich, kann man sich da ganz viel von mitnehmen und abgucken. Letzte Schnellfeuerfrage.
Ja.
Was magst du an deinem Job? Du hast ja gerade schon getriggert, dass du mit dem auch verheiratet bist.
Ganz genau. Ich liebe meine Arbeit. Und ich liebe die Frauen, die kommen. Das tue ich wirklich. Also ich habe keine Work-Life-Balance in dem Sinne. Ich gehe ja diesen Fragen hier persönlich so nach und gucke, wie kann das gelingen mit der feministischen Utopie und diesen Raum. Übrigens nur ein paar Schritte von meiner Wohnung entfernt, in der Praxis. Ich habe so ein Dorfleben in der Stadt. Begleite ich eben Frauen genau auch auf der ganz individuellen Beantwortung dieser Frage, wie kann die feministische Utopie für meine Klientinnen aussehen? Und das finde ich wahnsinnig inspirierend und total, da kommen ganz unterschiedliche Dinge raus, auf die man nicht kommt.
Ja.
Oft kommen Frauen sehr überfordert und sehr, ja, auch mit sehr vielen Widersprüchen. Und wir entwickeln in dieser Arbeit eine hohe Ambiguitätstoleranz, also so ein Aushalten von Widersprüchen, so wie ich es selbst auch erlebe. Und kommen da diesem patriarchalen Implantat, das in jeder von uns schlummert, auf die Spur. Und das mag ich eben sehr gerne. Was war die Frage? Jetzt könnte ich so stundenlang über meine Arbeit
Was du an deinem Job
sprechen.
liebst. Also, was ist genau?
Ich liebe das, dass es wirklich einen Impact hat. Also, dass diese Frauen oder auch Paare und Familien dann am Ende ein Modell, einen Fahrplan haben und sehr konkret, sehr alltagspraktische, ja, eigentlich Experimentierfelder aufmachen, ja, weil das ist ja auch ein Test, in die sie dann so hineinleben und wirklich gesunden. Das finde ich ganz schön. Und wo es strukturell, also im Patriarchat, nicht so vorgesehen ist, sich dann doch ja entfalten, beruflich oder persönlich oder beides. Und das finde ich total dankbar. Also ich liebe das zu beobachten. Mach gar nicht viel. Ich halte diesen Raum und habe einfach feministische Tools oder meine Psychotherapieausbildung im Hintergrund und so. Aber das, die so Zeugin zu sein, finde ich ein großes Privileg. Das liebe ich an meinem Job.
Ja, toll. Und nachdem ich jetzt die Ausbildung gemacht habe, die Coaching-Ausbildung, kann ich sagen, du machst da wahrscheinlich schon ziemlich viel. Also eine gewisse Bescheidenheit an den Tag gelegt. Ja, das ist jetzt quasi schon der erste Teil. Schnell Feuerfragen durch. Wir sind warm und bereit, uns ins Thema zu stürzen.
Super.
Und Johanna, bei dir will ich nochmal mit ein paar Begriffsklärungen anfangen, weil wir gerade sowohl in der Vorstellung als auch bei den Schnellfeuerfragen schon ein paar Dinge gehört haben, wo ich zumindest das manchmal das erste Mal gehört habe, als ich mit dir in den Austausch gekommen bin. Und vielleicht geht es den Hörern auch so. Deswegen als allererstes die ganz knackig bestimmt zu beantwortende Frage: Was ist genau Medizinanthropologie eigentlich? Also dein Studienfach?
Ah ja, Medizinanthropologie ist im Grunde, du hast es so schön schon beschrieben, eine
Cool,
kultursensible
ja.
Beschäftigung mit den
Gesundheitsforschung.
Fragen der Gesundheit und der
Ja.
Heilung und Krankheit, der Definition auch von Gesundheit. Und ich habe mich in diesem Zusammenhang sehr mit dem Zusammenhang zwischen Gender und Gesundheit beschäftigt. Also was macht krank oder was gesundet, weil ich von der Gesellschaft weiblich oder männlich mit allen rollenspezifischen Erwartungen, die gesund oder krank machen, die da dranhängen, zusammenhängen. Das hat mich immer sehr interessiert. In der Medizinanthropologie kann man sich mit den Fragen der Gesundheit in einem kulturellen Kontext beschäftigen.
Okay, spannend, weil ich hatte zwar Altgriechisch und konnte mir deswegen Anthropologie schon irgendwie herleiten, aber ich hatte, bis du dich vorgestellt hast und erzählt hast, was du machst, noch nie davon gehört, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, Medizin im kulturellen Kontext.
Ja. Das nächste Thema, ich habe es schon gesagt, ich möchte noch mal tiefer rein. Du lebst in der Fürsorgegemeinschaft. Du hast
Ja.
gerade schon ein bisschen erklärt, wie das im Prinzip funktioniert. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Also vielleicht auch über die Entstehung und über das Konkrete, wie ihr euch organisiert und vielleicht auch, ne, wie man dahin kommen kann. Also was so der Weg für dich dahin war.
Ja, wir leben im Prenzlauer Berg in Berlin und hatten großes Glück. Wir sind hier in so einer, das war früher eine kleine Fleischerei, aber sind trotzdem 160 Quadratmeter, also sehr viel Platz. Vor allem für die Zimmer, in denen die Kleinfamilien leben, gibt eine viel zu kleine Küche Und hier so ein kleines Gemeinschaftszimmerchen. Also wir machen auch Abstriche. Ich bin jetzt keine Millionenerbin, die auf, also es ist schon auch, und das finde ich wichtig zu betonen, es ist wie eine Entscheidung immer wieder. Und man trennt sich auch zum Beispiel von Geschirr, das so dann passt, oder von, also ganz unterschiedliche Dinge, die da dranhängen, die nicht nur einfach zu entscheiden sind, finde ich. Weil wir haben wirklich eigentlich so wenig Platz. Und haben trotzdem durch die geteilte Miete weniger Kosten. Also es für und wieder. Wir wohnen also in einer WG-Familie oder einer Familien-WG zusammen und organisieren uns schon gemeinschaftlich. Also wir sprechen zum Beispiel auch über vielleicht einen zukünftigen Kinderwunsch und wie wir das gemeinsam stemmen können. Wir sprechen darüber, die Bedürfnisse in den kleinen Familien oder in den Partnerinnenschaften genug Raum und Platz haben, wenn eigentlich immer alle da sind und man eigentlich keinen Ort hat, an dem man sich wirklich zurückziehen kann, wenn Kinder im Zimmer dieser kleinen Familie dann schlafen. Wir sprechen darüber, ja, wie was Gemeinschaft eigentlich bedeutet, ob dann in so einem Zusammenleben, es müssen so viele Aufgaben gemacht werden, dann in so eine Kleinfamilienhaftung, also diese kleine Familie 1, kleine Familie 2 und kleine Familie 3 macht Aufgaben oder eigentlich eine Individualhaftung wichtig
Ach
ist,
so,
damit
pro
wir
Erwachsener oder pro Kind.
genau.
Also,
So all diese Fragen, das sind ganz viele Fragen und erfordert irgendwie eine gewisse Beziehungskompetenz, die wir hier auch üben miteinander. Und Empathie ist ja auch erlernbar und ich finde, es ist ein schönes Experimentierfeld. Es ist nicht nur einfach, aber es bricht mit dieser Idee, in der oft auch zum Nachteil der Frau, und das weiß ich eben als Medizinanthropologin, die sich lange mit dem Zusammenhang zwischen Gender und Gesundheit auseinandergesetzt hat. Was in Kleinfamilien reproduziert wird, geht oft zu Lasten der Gesundheit. Und das ist wie einer von vielen Entwürfen auszuprobieren, wie das sein könnte, wenn man eben außerhalb der Kleinfamilie probiert, Alltag zu leben.
Ich glaube, die Analogie zur WG, also dass du das auf Familien-WG gemacht hast, macht es leichter, sich da was drunter vorzustellen, weil fast jeder hat ja schon mal in der WG gelebt oder zumindest mal irgendwie eine WG-Party gefeiert oder jemanden in der WG besucht oder sich über eine WG beschweren oder freuen hören. Da gibt es ja von bis. Und ich stelle mir jetzt wirklich so vor und korrigiere mich, wenn das nicht so ist, dass ihr dann auch sowas habt wie einen Putzplan, einen Kochplan. Ihr müsst dann ja auch irgendwie gemeinsam einkaufen. Also es muss dann schon so Rahmenstrukturen geben, so nach dem Motto, keine Ahnung, es gibt Allergien oder Vorlieben. Also das, was ja alleine schon in der Kleinfamilie manchmal schwierig ist, der eine mag keinen Kohl, der nächste will sich irgendwie gesund ernähren, dann, also alleine da irgendwie alles zusammenzubringen, ist ja manchmal schon schwierig. Deswegen vielleicht kannst du noch so ein paar Tools uns mitgeben,
Klar.
wie ihr das hinbekommt, dass das dann eben auch eine funktionierende Gemeinschaft ist.
Ja, es gibt jetzt kein großes weißes Brett oder eine Magnettafel oder sowas, sondern einfach die Absprache, ein Erwachsener kauft, ein Mann kauft ein und alle können Zettel schreiben, auch der Dinge, die sie dann kochen wollen, sodass diese Person am Montagabend diesen Einkauf macht. Dann ist klar, wer wann kocht. Und wenn Dinge fehlen, dann haben wir hier einen Rewe direkt um die Ecke auch. Ist die Person dafür verantwortlich, dass um 8 Uhr Essen auf dem Tisch steht. Und die Mittagessen organisiert sich jede selbst. Und das Frühstück ist gemeinsam. Da macht die Person, die zuerst aufsteht, die Haferflocken fertig. Und das ist dann wie ein Bienenschwarm. Organisieren wir uns so, dass am Ende, und da gibt es keine konkrete, und du räumst immer die Kinderschälchen weg. Dann einfach wie so ein Konsens, dass wir die Küche ordentlich hinterlassen, nach bestem Wissen und Gewissen und auch nach den Möglichkeiten. Also wie in einer richtigen Familie, wo alle auch voneinander wissen, ah, die hat gerade eine stressige Phase oder Johanna hat gerade wieder feministische Coaching-Akademie-Woche und hat einfach richtig viel zu tun. Und so unterstützen wir uns. Es ist gar nicht so starr, wie das jetzt klingt, sondern wirklich füreinander schauen. Und ich glaube, dass das Geheimnis ist, dass wir uns lieb haben. Wir sind richtig eine Familie. Also es ist sehr wohlwollend und weil wir eben voneinander wissen, ja, wir haben so einen Fahrradanhänger, wo auch alle Kinder reinpassen, dann ist klar, die Person hat einen Stress, dann haben wir nämlich so einen Adapter an allen Fahrrädern dran, weißt du? Dann kommt jemand angesprungen und macht schon die ganzen Kinderrucksäcke fertig und packt die dann hinten rein in den Anhänger, weil klar ist, eine Ahnung, meine Schwester will dann direkt nach dem Bringen der Kita-Kinder ins Yoga oder so. Also wir wissen voneinander. Und diese Suche nach Menschen, die wirklich am Herzen liegen, ist, glaube ich, eine Voraussetzung. Ich bin nicht sicher, ob man das mit jeder Person machen kann. Es braucht eine gewisse Basis. Ich meine, es ist meine Zwillingsschwester, der wichtigste Mensch in meinem Leben, ne? Und ist sicher auch nochmal was Besonderes. Aber ich sehe auch an meinen Klientinnen, dass das machbar ist. Also, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, ich wollte schon immer mit meiner besten Freundin eigentlich zusammenleben und mit der mich organisieren. Das kann ich mir so gut vorstellen. Ja, probier mal. Also ich glaube, das ist oft auch so ein, ja, wir leben jetzt auch mal so in die Antworten hinein. Ich bin selber nicht sicher, wie das bei uns ausgeht. Wenn jetzt alle hier noch 2, 3 Kinder bekommen, spätestens, dann platzen wir hier aus allen Nähten. Und ich glaube, es braucht eine gewisse Experimentierfreude und auch die Bereitschaft, vom Schema F abzuweichen und sich vielen Fragen auszusetzen, auch an sich selbst.
Ganz spannend. Wenn ich dir so zuhöre, merke ich, und das war mir bisher gar nicht so bewusst, dass ich zumindest, was den Sommerurlaub angeht, im Grunde sowas wie eine Fürsorgegemeinschaft auch habe. Also da fahren wir tatsächlich immer zu einer uralten Freundin von meinem Mann. Jedes Mal im Sommer. Die Familien ihrer 3 Geschwister sind da. Ostern sind wir auch einfach da. Und dann sind wir halt irgendwie 14 Kinder und 9 Erwachsene oder sowas. Und das klappt jedes Mal bombig. Auch eben, weil jeder da so ein bisschen mithilft, weil alle irgendwie aufeinander zugehen, weil sich keiner absichtlich in die Haare kriegt. Das ist natürlich dann nur so 2,5 Wochen im Jahr Maximum. Das ist also wahrscheinlich doch mal was ganz anderes. Aber ich merke gerade, und das ist vielleicht das Ermutigende daran, dass sich so eine Gemeinschaft ja vielleicht auch in kleinen Schritten entwickeln kann. Also vielleicht ist der erste Schritt ja mal, mit jemandem zusammen wegzufahren oder das mal auszuprobieren. Oder Nachbarn enger einzubinden. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass man so eine.
Ja, und auch schon nah, also vielleicht sogar schon vor der Geburt der Kinder zu gucken, dass man nicht diese Idee, ah na, jetzt bin ich aber, weiß ich nicht, Mitte 20, Ende 20, jetzt muss ich ja mal langsam Familie gründen und so, sondern zu überprüfen, was ist eine gute Form, welche Voraussetzungen kann ich schaffen, um Familie so zu gründen, dass es weiterhin meinen Idealen entspricht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele denken, ah ja, ich lebe in WG. Dann lebe ich Familie und wenn ich alt bin, dann ziehe ich wieder mit meinen Freundinnen zusammen.
Das stimmt. Aber dann ist man vielleicht nicht mehr kompromissbereit genug. Ich gebe zu, ich ertappe mich auch bei dem Gedanken, dass ich mir denke, so, na, wenn die
Ja,
Kinder
und
irgendwann aus dem Haus
Kleinfamilie
sind.
isoliert, Elisabeth. Also
Total,
ich glaube, man ist dann ein anderer Mensch.
ja. Also das ist
Wenn man
diese
so.
Elternzeit da am Anfang, auch noch in Corona. Ich war noch nie so einsam, ich war noch nie so frustriert wie alleine mit einem kleinen Kind zu Hause. Einfach nur schrecklich. Deswegen, das merke ich schon und auch, dass es dann eben schön ist, wieder Freiheitsgrade zu bekommen. Und dieses Modell, auch das von vornherein sich so zu überlegen, sich vielleicht auch geplant in eben so eine Fürsorgegemeinschaft zu bringen, bevor Kinder kommen. Die sind dann ja auch alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekommen. Finde ich schon sehr toll. Deswegen bin ich dankbar, dass du dich da jetzt gerade eben auch geöffnet hast und uns an dieser Utopie, ja, oder an diesem Weg in Richtung Utopie teilhaben lässt.
Ja, und ich erlebe auch in meinen Klientinnen, wollte ich gerade nicht unterbrechen, dass es schon möglich ist, mit einem bestehenden System auch Veränderungen einzuleiten und was Neues auszuprobieren. Also es braucht nicht diese Voraussetzung, das schon immer so gelebt zu haben, aber doch eine gewisse Öffnung.
Ja, genau. Genau wie du sagst, es hat alles immer für und wieder, ne? Aber jedes Modell hat immer für und wieder.
Ja, ich habe auch einen Anteil, der sich sehnt nach so einem spießigeren Leben, in dem alles Ach, immer wieder zu finden ist. Und ich
Das
kann
ist
das
der
auch
Teil am
verstehen.
Wochenende dann.
Oh
Ja.
Mann.
Du hast in den Schnellfeuerfragen noch einen weiteren Begriff genannt, den ich auch aus der Coaching-Ausbildung sehr gut kenne, und zwar das patriarchale Implantat. Magst du auch
Ja.
da noch mal ein bisschen genauer erklären, was das eigentlich ist? Weil auch dieser Begriff ist von dir.
Ja, das patriarchale Implantat, das entsteht in der weiblichen Sozialisation. Oder eben in der männlichen Sozialisation. Also in unserer Gesellschaft gibt es nur männlich oder weiblich. Das ist erstmal, das klingt so normal in Anführungszeichen und natürlich oder vielleicht sogar naturgegeben, ist es nicht. Ist in anderen Gesellschaften ganz anders. Ja, das ist genau eigentlich wie wieder dieser medizinanthropologische Teil meiner geistigen Herkunft, ne? Und dann ist das Besondere, dass wie Man kann sich es wirklich vorstellen wie ein Organ oder ein Implantat, das herangezüchtet wird im Grunde, wenn wir entsprechend dieser Vorstellung davon, wie ein Mädchen oder ein Junge in unserer Gesellschaft zu sein hat, dann ganz bestimmte Eigenschaften entwickelt und Formen in der Welt zu sein, sich zu verhalten, Also es gibt auch ganz interessante Studien dazu, wenn ich einen kleinen Exkurs machen darf.
Ja, klar, gerne.
So
Studien mag ich sehr gern.
Baby-X-Studien, in denen ein und dasselbe Baby in rosa und dann in hellblau gekleidet wird. Ja? Und dieses Baby dann, wenn es in rosa gekleidet ist, weint von allen, die da gefilmt werden in der Studie, interpretiert wird als, ach, die Kleine, die hat jetzt Angst, oh Mann, komm mal her, und auch ganz anders getragen wird, sehr behutsam. Und dasselbe Baby in hellblau wird interpretiert als, jetzt ist er aber wütend, der Kleine, und auch ganz anders angepackt wird und angesprochen wird, ja. Das heißt, schon als Kleinstkind, schon vor der Geburt, behaupte ich, im Mutterleib und auch wenn man so angesprochen wird, was wird es denn und so? Das ist ja so eine
Das stimmt.
große Frage in unserer Gesellschaft. Da entsteht schon in Ansätzen und dann in der Sozialisation, im Größerwerden, dann ganz konkret, das patriarchale Implantat als Metapher natürlich nur, so ein Ort, von dem aus wir uns verhalten, weil wir ein Mädchen sind oder weil wir ein Junge sind. Ja. Und das ist ein Implantat. Ich mag das Bild, weil das suggeriert, dass wir das gar nicht merken. Das ist so eingepflanzt und wir reagieren auf eine gewisse Art und halten das für ganz naturgegeben. Für so bin ich eben. Ja? Und in Wirklichkeit ist es aber eine Rollenzuschreibung und entfernt uns auch von uns selbst, also von dem, was vielleicht auch die Vorlieben, vielleicht sogar ja die Möglichkeit, sich zu entfalten im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, dass das eben im Weg steht. Und da zu prüfen, an welchen Stellen wurde ich da beschnitten aufgrund meines als weibliche Pflanze interpretiert worden sein, dem gehe ich gerne nach in diesem therapeutischen Setting und gucke, was ist da ein Blütebegriff, also was ist auch schön daran, aber was ist abgestorben oder auch beschnitten und was braucht es, dass diese Pflanze, wenn wir in dem Bild bleiben, da sich so richtig entwickeln kann im Grunde, weil jede Pflanze, jeder Mensch braucht eigentlich, dass man es im Wesen erkennt, dass klar wird, ah ja, das ist
Das ist
Elisabeth.
Johanna. Ja, genau. Ja, genau. Tolle Erklärung. Vielleicht für die Hörer des Podcasts so ein bisschen der Link noch. Ich spreche viel über unbewusste Vorurteile. Da habe ich auch schon mal so eine extra Folge dazu gemacht. Das ist eine Auswirkung des patriarchalen Implantats. Also, dass wir unbewusst eben mit einem gewissen Vorurteil rangehen an, wer ist eigentlich sympathisch oder eine Frau in Führung, ist sie dann unsympathisch, weil sie eben durchsetzungsstark ist. Das sind alles Auswirkungen, eben auch unbewusst, des patriarchalen Implantats.
Ich finde es so
Ja.
wichtig mit diesem Unbewussten. Das Patriarchat wirkt auf der Gefühlsebene und auf der unbewussten Ebene. Deshalb ist es so wichtig im Feminismus, sich diesen Fragen der Persönlichkeitsentwicklung und eigentlich den psychologischen Fragen zu stellen, weil das da so stark wirkt. Und dass wir das nicht tun, die Gefühle einzubeziehen in den Feminismus, ist eine patriarchale Nummer.
Ja,
Die
genau.
patriarchale Logik sagt, die Ratio und der Verstand sind wichtig. Gefühle sind Frauensache. Deshalb finde ich das auch so implizit auch ganz revolutionär und schön, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und in dieser Verschränkung Psychologie, Feminismus zu arbeiten, weil das, ja, das Patriarchat findet das gar nicht gut.
Naja. Ja, total wunderbar. Und ich kann das einfach nur auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Das ist so ein bisschen das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Mit zunehmender Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, Beschäftigung mit eigenen Mustern, aber eben auch mit den eigenen Gefühlen, den Triggern, habe ich zumindest den Eindruck, je stabiler ich werde, desto selbstsicherer werde ich und desto, ja, weniger kann mich auch irgendwas aus der Bahn werfen, was mich sich da irgendwie mir so in den Weg stellt.
Ganz genau.
Ja, richtig schön. Dann kommen wir jetzt zum großen Begriff, der auch eben deinen Podcast benannt hat, der viel stattfindet in der feministischen Coaching-Ausbildung, der aber eben auch viel stattfindet in deinem Buch, und zwar Alltagsfeminismus. Was ist denn Alltagsfeminismus, Johanna?
Das ist das Ziel der Frauen, die zu mir kommen. Meistens kommen Frauen, deshalb sage ich so, die haben den größten Leidensdruck, bringen dann oft im Prozess der Begleitung ihre Paarperson, ihren Partner, Partnerin mit. Aber im Grunde ist es das Ziel der Menschen, die kommen, Feminismus im Alltag leben und auch einen Alltag und ein Leben so zu gestalten, dass es den eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit im Grunde, also Gleichberechtigung ist ja der Wert der Gerechtigkeit, dass es dem entspricht.
Sehr schöne Erklärung. Wie bist du drauf gekommen, das so zu nennen? Und was war der Trigger, der dich persönlich dazu gebracht hat, sich mit dem Thema Alltagsfeminismus und eben nicht Feminismus an sich und dem großen Thema so intensiv und besonders zu beschäftigen?
Ja, ich finde es interessant, weil sich alle für feministisch halten oder gerne sagen, ja, wir machen das schon eigentlich ganz Gleichberechtigung bei uns und so. Spannend wird es aber, wenn die Haustür ins Schloss fällt und auch diese ganze, das patriarchale Implantat kriegt. Gerade nach Geburt der Kinder haben viele einen feministischen Erweckungsmoment, ne? Dann denken vorher, ach doch, die Gesellschaft und wie das alles strukturiert ist, ist doch eigentlich ein guter Weg und so. Stimmt auch.
Ja.
Aber was wirklich interessant wird, ist, was sich dann im Verborgenen abspielt, im Alltag. Und da in diese private Sphäre zu gehen, finde ich sehr spannend, weil ich denke, dass da so viel im Argen liegt. Auf den Begriff gekommen bin ich, das ist eine ganz schnöde Geschichte, weil mich meine Grafikdesignerin mal gefragt hat, sag mal, was machst du da eigentlich immer ganz genau? Und ich so, Alltagsfeminismus. Sie so, das, so, also so muss das heißen.
Ja,
Das war eine
ist
ganz
ein guter Begriff.
spontane Antwort auf eine Frage in einem Meeting, in dem es um Designfragen ging, weil sie eben übersetzen wollte, grafisch, was ich da eigentlich mache. Genau, und ich bin drauf gekommen, weil ich am eigenen Leib erlebt habe, wie sehr diese Frage nach dem Alltäglichen, im Alltag haben wir auch immer wieder eine Chance, von vorne anzufangen oder diese fehlerfreundliche Aspekt hat mir so gut gefallen, mir selbst in meinem eigenen immer wieder zu überprüfen, okay, passt es noch zu meinen Werten? Wer bin ich eigentlich? Diesen großen Fragen nachzugehen, das finde ich selbst einfach höchst spannend. Ich mache sehr viel Eigentherapie und Selbsterfahrung auch zur Qualitätssicherung meiner Arbeit. Und ich mag den Alltag. Ich mag das, was da stattfindet und sich und mich mal wieder von vorn, also in so einen wirklich wie einen Prozess zu begeben. Ich bin selbst davon total eingenommen, weil ich finde Feminismus fehlerfreundlich und auf so eine Art, die ja sehr menschlich ist im Grunde, weil wir machen eben Fehler. Und auch in der Wahl, in der Vergangenheit, über nicht nur Lebensform, Partnerschaften, Berufswahl. Also ich mag diesen Aspekt des Alltäglichen oder des immer wieder von vorne sehr gern.
Ja, das ist total nachvollziehbar. Ich muss da sofort an das Vorwort von deinem Buch denken, von Emilia Roig. Die schreibt, neben den ganzen Themen, die im Alltag sowieso bei den Frauen liegen, also der ganze Mental Load, den aufzulösen und zu klären, denn er irgendwie zu unserer Aufgabe wird, kommt ja auch noch das Thema Streben nach einer gleichberechtigteren Gesellschaft, nach einer feministischeren Gesellschaft dazu. Und das ist dann ja quasi, und das formuliert sie total schön, noch mehr Mental Load. Also dieses, ich will nicht nur klarkommen, sondern ich will es auch noch zum Besseren verändern und bin dann meistens diejenige, die den Weg dahin aufzeigen muss, die die Maßnahmen ergreifen muss. Das fand ich ziemlich bezeichnend und deswegen ist eben Alltagsfeminismus auch die Antwort darauf. Damit man an dieser großen Antwort oder an diesem großen, jetzt will ich es aber auch noch nachhaltiger und gerechter und die Welt verändern, dass da niemand dran zerbricht, weil das ist eben noch mal mehr Anforderungen ins Leben gekippt.
Ja,
Ja.
und das betont den Teil der Selbstverantwortung, den wir daran haben, dass diese kleinen Entscheidungen, die brauchen Platz.
Ja.
Und das Abarbeiten am großen Ganzen, hast du gerade, also hat Emilia schön beschrieben, bin ich auch, lenkt manchmal ab von der gewissen Form der Selbstverantwortung.
Ja, das ist so.
Im Kleinen und im Privaten.
Ja, jetzt bin ich natürlich auch neugierig, was denn gute Beispiele sein können, vielleicht möglichst niederschwellig, um Alltagsfeminismus umzusetzen. Vielleicht hast du so ein paar Favorites, die du nennst, um zu sagen, Alltagsfeminismus kann zum Beispiel sein, dass man dies tut oder
Vielleicht auch
jenes.
anknüpfend an unseren letzten Punkt. Es ist wahnsinnig frustrierend, wenn man die ganze feministische Theorie kennt und im Kleinen, im Alltäglichen eben merkt, wie man daran in Anführungsstrichen scheitert. Ja? Und erstmal den ersten Schritt zu machen, zu sagen, oh, ich bin Betroffene. Ich habe es alles voll verstanden, aber ich krieg's nicht hin.
Ja,
Finde ich einen
das
ganz
war genau
wichtigen
der
ersten
Auslöser
Schritt.
für mich, die Coaching-Ausbildung zu machen. Genau dieser Punkt.
Ja.
Ja.
Das finde ich einen ganz wichtigen Schritt, weil es gibt einen hohen Leidensdruck auch, zu wissen, wie es eigentlich sein müsste, aber Kleinfamilie zu leben und eigentlich die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ja, gar nicht mehr wohlwollend sein zu können, weil und sich so eine Enge einstellt, so ein Gefühl auch in einer
Ja.
Paarbeziehung oft, ja, dann von Wut und von, wir haben überhaupt gar keinen Kontakt mehr zueinander in Wirklichkeit. Und also ich denke, der erste Schritt ist erstmal dieses Selbst, dieses Bekennen. Ja. Ah ja. Ich lebe in diesem Widerspruch. Und dann ganz alltagspraktisch. Ich glaube, das ist wirklich der schwierigste Schritt. Und dann schließen sich tausend kleine Teilschritte und ganz, ganz kleine Dinge an. Einmal diese Idee von Me-Time und Selbstfürsorge und so auch kritisch zu hinterfragen, mal der Selbstoptimierung und zu überprüfen, ob es sich da nicht eigentlich um Selbsterhalt handelt. Und es hat den Effekt, dass es erstmal eine ganz gute Voraussetzung schafft, um ja viele Konzepte, nämlich nehmen die doch mal Zeit für dich und so, mal kritisch zu hinterfragen und zu gucken, ah nee, was brauche ich denn wirklich, um gutes Leben zu führen? Wie kann das sein? Und was bedeutet eigentlich, was ist die Definition von gut gelebtem Leben? Und damit in Austausch zu gehen, ist der nächste kleine Schritt. Also zu sprechen auch, oh Mann, scheiße, ich bin überfordert, ich fühle mich oft unzulänglich, ich kann diese Vereinbarkeit hier, das ist eine große, dicke, fette Lüge. Ja, ist es. Ich habe den Eindruck, alle kriegen das viel besser hinten. Nein, Lüge.
Dafür gibt es diesen Podcast. Jeder hat seine Themen.
Und so eine gewisse Form zu wirklich zu erkennen, ah ja, das Patriarchat meint das so. Wir sollen dieses gesellschaftliche Problem individualisieren und uns möglichst schlecht fühlen mit dem Gedanken, dass wir das nicht hinkriegen. Lüge. Also ich glaube, dass viel Austausch ganz wichtig ist, auch zu erkennen, ah, es ist ja gar nicht mein persönliches Versagen. Moment mal, es gibt eine politische Komponente. Also darüber in Austausch zu gehen, ohne den Druck, jetzt alles lesen und alles hören zu müssen, um das zu verstehen, sondern wirklich ganz kleine Tippelschritte weg von der Selbstoptimierung hin zur Selbstsensibilisierung und dann auch ein Prozess. Was soll ich sagen? Ich denke natürlich auch, weil es mir selber so gut getan hat, der therapeutischen Begleitung, ne? Weil das ganz tief sitzt, das patriarchale Implantat. Wir hatten gewisse Vorbilder und leben in einer Gesellschaft, in der bestimmte Dinge normalisiert sind, die krank machen.
Ja, ganz wichtig, auch diese Reihenfolge, ne? Also erstmal sich bewusst machen, dass es diese Ambiguität gibt, sich das eingestehen, darüber ins Gespräch zu gehen und sich dann in kleinen Schritten eben Unterstützung zu suchen. Ja, toll. Jetzt bin ich natürlich auch noch neugierig, wie du vom Thema Alltagsfeminismus zur feministischen Coaching-Akademie gekommen bist. Also, wie hängt das zusammen? Wie ist das entstanden und was ist denn jetzt feministisches Coaching? Zu viele Fragen auf einmal, ne? Aber vielleicht die erste. Wie hängt das zusammen, die Coaching-Akademie und der Alltagsfeminismus?
Ja, ich habe einmal diese Privatpraxis, Alltagsfeminismus. Und ich hab mal bei Sabine Groth, meiner Kollegin, mit der ich diese feministische Coaching-Ausbildung anbiete, als Teilnehmerin in einem ihrer Frauenkreise, ich habe geguckt, was es in Berlin noch so gibt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, bin ich dahin und habe gesagt, du bist meine ärgste Konkurrentin, ich will jetzt hier teilnehmen. Wir haben uns gleich verliebt. Und dann habe ich da teilgenommen, habe das auch total gut gefunden. Ihre Arbeit ist eine sehr erfahrene, ganz tolle Frau. Sie ist jetzt 60, ich bin 37. Also ich lerne sehr viel und wir bereichern uns sehr auch in diesem Altersunterschied. Ich mag das sehr, weil auch diese Frage nach dem, die Wellen, die vermeintlichen in der feministischen oder in der Frauenbewegung, gibt ja gar nicht nur eine in den Bewegungen, dass da auch in Anerkennung der unterschiedlichen, auch geschichtlichen Zusammenhänge einfach wir voneinander lernen können. Das erlebe ich als total befruchtend. Naja, und wir haben uns eben kennengelernt. Ich habe bei ihr teilgenommen, dann habe ich ihr im nächsten Jahr assistiert. Und irgendwann haben wir darüber gesprochen, man kannst du dir vorstellen, mit einer Person zusammenzuarbeiten? Nur mit dir geht mir auch so. Und dann haben wir uns zusammengetan. Und das ist auch eine schöne Geschichte, weil wir waren wirklich Konkurrentinnen und sind jetzt Partnerinnen. Und das erlebe ich auch als sehr feministisch, aber so angewandt. Das war mir vorher gar nicht klar. Das ist auch erst jetzt, wo wir auch diesen Erfolg haben, macht es so viel Sinn, weil ich denke, oh, wie schön ist das, gemeinsam, ich könnte das nie alleine machen in der Form, ne? Diese Räume zu ermöglichen und voneinander zu lernen und im Grunde das, was wir miteinander tun, ja auch in den Wochen stattfindet. Feministische Utopie nämlich. Das mag ich so, das Gefühl echter Schwesternschaft. Ich habe ja schon erzählt, ich habe eine Zwillingsschwester, sehr mit dem Konkurrenzthema aufgewachsen und dann noch im Patriarchat. Also wir wurden immer verglichen. Und jetzt habe ich so eine tolle Kollegin, wo wir uns einfach gegenseitig so viel Halt geben, auch in der Co-Leitung. Und das ist eine ganz schöne und für mich richtig heilsame Erfahrung.
Ja, Ich kann es aus der Teilnehmerperspektive einfach nur bestätigen, dass das super gut klappt zwischen euch, dass das eben, dass es sich wirklich anfühlt wie eine feministische Utopie. Ich habe am Anfang gedacht, also Utopie ist ein großes Wort. Aber am Ende nach den Tagen dachte ich, ja, das war eine feministische Utopie. Und ich habe das genau in der Woche vor Weihnachten gemacht. Also ihr bietet verschiedene Termine an. Und für mich war so dieses am Ende des Jahres, kurz bevor ich auch nochmal Zeit habe, zumindest ein bisschen Zeit habe, vielleicht irgendwas sacken zu lassen, das war einfach perfekt, um eben genau so einen Denkprozess, einen Heilungsprozess, einen Reflexionsprozess bei mir selbst auszulösen. Ja, und dann habe ich tatsächlich erst danach dein Buch gelesen. Also das Buch, das du gelesen haben solltest, bevor du Mutter wirst. Ich finde, der Titel ist ein bisschen irreführend. Also ich habe das gelesen, als mein Kind schon 5 war. Also ich würde sagen, da war ich dann schon ein bisschen Mutter. Aber, und das ist das große Aber daran, dieses Buch ist in jeder Lebenslage hilfreich. Ja, es ist natürlich nützlich, wenn du es liest, bevor du Kinder bekommst. Aber ich, als diejenige, die schon Kinder hat, hat auch trotzdem ganz, ganz, ganz viel daraus mitgenommen. Das ist aufgebaut, immer mit zu jedem Kapitel gibt es erst eine Utopie, also wie es sein könnte, heißt es dann so schön. Dann kommt, wie es ist. Die raue Wirklichkeit aus meiner Praxis, da schilderst du dann einen realen Coaching-Fall, mit dem man sich dann auch gut identifizieren kann. Das bringt so dieses, ach, ich bin nicht alleine, andere geht es auch so, so dieses erdende Gefühl. Und dann kommt aber, was ich ganz wichtig finde, da kommt vielleicht ein bisschen die Ingenieurin durch, dieses, was du tun kannst. Ne? Also eben nicht dann einfach nur erkennen, sondern in die Tat umsetzen. Das sind ja auch genau die Schritte, die du beschrieben hast. Dann kommen Impulse und Hard Facts, ne? Also für die weiterlesen wollen, die daran bleiben wollen. Diese Aufteilung fand ich unglaublich toll und auch die Kapitel, ne, da gibt es dann was zu Kindergeburtstagen. Direkt danach habe ich die Kindergeburtstagsplanung nochmal überdacht. Zu Weihnachten, das habe ich als erstes gelesen, direkt eben kurz vor Weihnachten. Da habe ich schon mal ein bisschen vorgeskippt, weil ich dachte, ja, es ist in 2 Tagen Weihnachten, vielleicht lese ich das Kapitel zuerst. Und das hat mir unglaublich viel geholfen. Also ich empfehle das Buch seitdem, ich verschenke es ganz viel. Bin auch ein bisschen im Dilemma, ob ich es auch an Mitarbeiter verschenken kann. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das nicht leicht grenzüberschreitend ist. Aber zumindest Freunde verschenke ich es jetzt total.
Ja, deine HörerInnen können gerne sich melden an johanna@alltagsfeminismus.de, dann kann ich ihnen auch was Signiertes schicken, eine Postkarte dazulegen.
Super.
Einfach mit Namen oder wenn es ein Wunsch gibt, es zu verschenken. johanna@alltagsfeminismus.de, dann bin ich das Post.
Oh, super. Ja, meins und das für meine Schwester hast du ja auch signiert. Das ist einfach wunderschön. Ja, jetzt habe ich einfach lange über dein Buch geredet, aber eigentlich will ich auch noch von dir wissen, wie es zu dem Buch gekommen ist und wie du zu diesem genialen Aufbau gekommen bist, der das eben so snackable macht, der das in den Alltag integrierbar macht und, was ich halt wichtig finde, Handlung triggert, anregt. Wie hast du das hingekriegt?
Ich habe ja vor der Geburt meines eigenen Kindes schon sehr viel mit den Themen gearbeitet. Ich habe also dank meiner Klientinnen gewusst, ich muss vor Geburt des Kindes schauen. Es braucht eigentlich eine feministische Geburtsvorbereitung. Wie kriege ich das umgesetzt? Dann habe ich mein Kind geboren und habe selbst gemerkt, oh Gott, das sind ja echt ganz andere Kräfte auf diesem Planeten hier. Also hier wirken ja ganz andere Kräfte. Und war davon sehr beeindruckt und habe nochmal gemerkt, wie wichtig wirklich diese Vorbereitung eigentlich war, die ich dank meines Wegs, den ich vorher gemacht habe, ich war richtig gut vorbereitet und habe es immer noch wahnsinnig fordernd und auch überfordernd gefunden. Auch diese Widersprüche auszuhalten und diesen Kampf, der unter der Geburt schon losgeht, zwischen Selbstaufgabe und Selbsterhaltung. Oh mein Gott.
Ja.
Und da musste ich dieses Buch schreiben. Ich habe das geschrieben, wirklich nachts mit Kleinkind, mit Kleinstkind. Das war für mich auch eine Form der Verarbeitung. Und den Aufbau fand ich wichtig, weil ich finde es ganz schön, auch für mich selbst immer wieder dieses, wie es sein könnte, diese Utopie, das gibt mir selbst so viel Kraft und Mut, dann Dinge in die Tat umzusetzen. Wenn ich nur die Tools aufgeschrieben hätte, okay, schreibt euch diesen Plan, benutzt dieses Kartendeck, dann ja, hol dir den Kehrrechner raus. Ich habe so eine App, wo man Kehrarbeitszeit in Geld umrechnen kann. Dann mach Folgendes. Also das, so kann ich selbst überhaupt nicht arbeiten. Ich muss erstmal wissen, wofür das Ganze. Und wenn deutlich wird, wofür, dann auch einen Abgleich, so einen Reality-Check zu machen und zu gucken, wo stehen wir eigentlich, was gibt's dazu? Und dann, ja, trotzdem genauso wichtig, aber erst im Anschluss möglich, auch ganz handfest zu übersetzen, wirklich sehr technisch eigentlich, wie das dann im Alltag genau funktioniert. Also, damit es auch in die Tat kommt. Also eins ist ja das Bauen von Duftschlössern und der Vorstellung davon, wie es sein kann. Und das andere, das ist ebenso wichtig, ist dann wirklich zu wissen, wie das dann funktioniert. Und das sind Sachen, die ich wirklich in Jahrzehnte, also wirklich jetzt richtig lange schon beobachte, was funktioniert. Und das sind ganz handfeste Sachen. Das ist die Erarbeitung eines Ehevertrag oder Partnerschaftsvertrag. Das ist ja das genaue Aufschreiben auch dessen, wer wie viel was wann macht, erstmal um so einen Status quo zu haben, Care-Arbeit sichtbar zu machen und so weiter. Also das sind ganz handfeste Sachen, das würde ich sagen. Ich rede ja auch sehr, ich bin eben Therapeutin, ne?
Aber das Buch,
emotional und so, aber
genau, also das Buch ist wirklich extrem gut zu lesen. Ich schaffe ja auch nicht immer so viel, ne? Aber ich habe das tatsächlich in ziemlich kurzer Zeit durchgelesen, immer wenn ich mir Zeit genommen habe. Ich habe es meistens im Zug gelesen, weil das so ein Slot ist, in dem ich ziemlich ungestört bin und in dem ich auch nicht quasi nur auf einen E-Book-Reader angewiesen bin, was halt so bei der Einschlafbegleitung oder so ein bisschen einfacher ist. Deswegen Sachbuch im Zug und ich habe nur 2 Zugfahrten gebraucht. Also kann man wirklich sehr gut lesen.
Ja,
Und
schön, das
dieser.
freut mich so. Und das sind auch echt kurze Kapitel, das ist auch Absicht, weil ich so dachte, es muss eigentlich ein Buch werden, was man auf Klo lesen kann.
Ja, genau.
Man sich, weil ich denke auch, das ist eben nicht nur für Frauen die Wolkenbrust, sondern der echte Leidensdruck kommt ja erst im Anschluss.
Ja.
Ich wollte das Buch eigentlich Alltagsfeminismus nennen. Der Verlag hat es nicht gut gefunden. Die haben da ein großes Mitspracherecht. Und ich habe selbst Hoffnung gehabt, dass es Frauen, die vor Geburt oder Familien, die vor Geburt des Kindes das lesen, davon den größten Benefit haben. Aber ich bin auch nicht so ganz zufrieden mit dem Titel.
Der Titel ist auf jeden Fall niederschwellig. Also das bedeutet halt, jeder, auch der vielleicht noch ein bisschen Manschetten hat, wenn der Begriff Feminismus draufsteht, traut sich dieses Buch zu lesen. Und wenn du es im Zug liest, sieht es ja aus wie ein Schwangerschaftsratgeber. Ich bin dann da irgendwie so blöd von der Seite angequakt worden, als ich das Buch gerade gelesen habe. Der Zug war voll und da kam irgendwie so ein Macho-Typ und ne, macht sich dann über die Frau lustig, mit der er gerade geredet hat und fragt mich dann, was ich davon halte. Und dann habe ich gesagt, ich lese hier gerade ein Buch über Feminismus. Willst du wirklich wissen, was ich davon halte?
Auch stark. Sehr
Und dann
gut.
habe ich ihm meine Meinung gesagt. Aber deswegen, das hat der gar nicht geschnallt. Ne? Der dachte, hier so ein Bro-Joke und ich gehe dann da noch mit. Und dann habe ich ihm erstmal unter die Nase gerieben, dass das ein feministisches Buch ist. Mach er ziemlich still.
Ja, das war auch die Hoffnung des Verlags, dass man, ich halte unsere Gesellschaft eigentlich noch, also schon für viel weiter als viele meinen. Ich denke, wir können diesen Feminismus begriffen. Ja, das sind eben sehr viele Feminismen. So ist es ja. Am Ende braucht es auch sehr viele unterschiedliche Feminismen, um diesem Gesamtziel intersektionaler Gleichberechtigung näher zu kommen. Ich glaube, das Teil dieses, das ist der richtige Feminismus und Feminismus ist eigentlich so und so. Und dieses ja auch sehr patriarchale Gegeneinander, auch zwischen den Feminismen, zwischen den Frauen, dass das aufhören muss und dass wir in Anerkennung der Differenzen wieder nebeneinander stehen können und Widersprüche aushalten. Ich komme immer wieder dazu.
Ja,
Es geht
das ist
darum,
total
Widersprüche
wichtig.
aushalten zu lernen, weil das bedeutet am Ende auch Diversität.
Ja, und da wieder noch einmal zu einem meiner Lieblingsthemen, welche Skills wir als Frauen, wir als Eltern eigentlich so im Alltag erwerben, die wieder jobrelevant sind. Ambiguitätstoleranz ist das, was aktuell auf jeder Folie steht, jeder Top-Management-Folie. Wir können die Welt nicht mehr voraussagen, wir müssen irgendwie reagieren können. Und genau das, was, ne, also die Widersprüche auszuhalten, auch in der Erziehung, da gibt es ja so viele Themen, die irgendwie nicht voraussehbar sind oder wo es zwei Pole gibt. Das ist was, was wir hier lernen. Und das ist ein Skill, den wir im Job dringend brauchen. Na, da steht ja immer nur, wir brauchen es, da steht nie, wie kommt man da hin? Wie lernt man das? So lernt man das, indem man Feminismus leben möchte und trotzdem nicht daran scheitert oder sich davon unterkriegen lässt, wenn er halt in kleinen Häppchen kommt, verdaulich und alltagsintegrierbar.
Ja, und fehlerfreundlich ist ja keine Ideologie. Ja? Also ich finde es wichtig, manchmal erlebe ich auch, dass Feminismus richtig zum Hemmschuh wird, der Vorstellung davon, wie ich es eigentlich sein machen und lassen müsste als Feministin. In Wirklichkeit bedeutet es ja eigentlich, dass wir uns in eine Situation bringen, in der Frau die Wahl hat. Ja? Feminismus kann auch wirklich, ja, wie gesagt, dann wirklich zum Hindernis werden. Das soll es nicht, denke ich.
Genau. Ach, Johanna, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, aber ich
Ich
würde.
auch. Ich habe dich so ins Herz geschlossen.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Deswegen habe ich mich auf diese Aufnahme auch so gefreut. Ich würde jetzt trotzdem gerne zu einem meiner Lieblingsteile im Podcast kommen, nämlich dem Phrasenverdrescher.
Okay.
Diesmal vielleicht andersrum. Normalerweise frage ich meine Gäste, was triggert dich denn? Aber ich würde gerne eine meiner Lieblingsphrasen, die du im Buch so schön erklärst, mal hier ins Feld werfen. Und du kannst dann trotzdem hinterher noch eine Phrase dazuschmeißen, weil du sagst, ich will jetzt aber auch noch eine. Und zwar hast du ganz wunderschön dieses, lass die Männer halt mal machen. Du musst ja nur abgeben oder du musst ja auch mal mit Vertrauen abgeben. Das finde ich, hast du im Buch wunderschön erklärt. Denn vielleicht mal kurz als Background. Das ist ja schon was, was ich häufig gehört habe, was auch mal hier der ein oder andere Gast als Tipp geäußert hat. Und hinterher habe ich dann die Rückmeldung von hauptsächlich Hörerinnen bekommen, dass das ja super ist, die Männer einfach mal machen zu lassen, dass das aber dann halt dazu führt, dass da keine Wechselwäsche da ist und das Kind mit nasser Hose 20 Minuten vom Spielplatz zurückläuft. Also, und dann eben dieses Dilemma zwischen, ich will ja abgeben, aber ich will auch, dass es meinem Kind gut geht. Und da hast du im Buch ganz wunderbar erklärt, und das fand ich wirklich eine tolle Analogie, dass es eben auch für solche Dinge eine Einarbeitung braucht und Qualitätsstandards. Und das Beispiel, das du gebracht hast, war eben, man würde ja auch nie den Praktikanten die Abteilungsleiterin vertreten lassen. Und das fand ich so toll. Ja, deswegen.
Da brauchst du wirklich eine Co-Leitung, ein Tandem, ne?
Genau. Also
von vor der Geburt schon, weil sind ja oft Frauen, die wirklich die oder Schwangere dann spätestens die ganzen Ratgeber lesen und schon auch rumgespielt haben. Also wir sind lang im Voraus qualifiziert worden, diese Aufgaben zu machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass es die Aufgabe ist der Menschen, die da entschieden haben, sich fortzupflanzen, auch zu sehen, wie man diese Vorsprünge, die es schon gibt, Vorgeburt ist diese ganzen vielen Jahre Vorsprung in Fürsorgearbeit hinterfragt und guckt, es gibt kein Fürsorgegehen, das ist Geld angelernt, ja. Klarer Fall. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Wie kriegen wir das hin, auch dass noch obendrauf oft auch das Thema Stillen dazu kommt, Vollzeitjob, wie kriegen wir das ausgeglichen, auch finanziell? Und zwar nicht von hier bis in die Elternzeit gedacht, sondern von hier bis in die nächsten 18 Jahre, in denen wir begleiten, oder 28, bis sich das selbst vielleicht, also das Kind selbst, soweit entwickelt hat. Also auch einen Unterschied zu machen zwischen der Paarebene und diesem Begleiten eines Kindes finde ich wichtig. Und dafür brauchst du eine Entromantisierung in gewisser Weise. Das finde ich noch wichtig zu sagen. Ja. Es ist total schön, Familie zu gründen. Das kann es sein, ne? Aber da, ich finde es sehr schön, wie du es vorhin beschrieben hast, mit so einem Ingenieurinnengeist, den du mitbringst, auch daran zu gehen. Und eigentlich bedeutet Romantik ja eigentlich, denke ich, sich immer wieder aufeinander entscheiden zu können. Und das verhindert, wenn wir in so eine Abhängigkeit kommen, weil Care-Arbeit unbezahlt ist und so, auch eine finanzielle Abhängigkeit, die oft in emotionale Abhängigkeit dann mündet. Das weiß ich ganz genau aus Erfahrung. Und dann kann man sich eben nicht, und das ist wahnsinnig unromantisch, immer wieder füreinander entscheiden, sondern muss beieinander bleiben. Wie furchtbar.
Ja, für alle Seiten. Da gibt es genug Beispiele von Männern, die mit über 80, wenn ihre Frau gestorben ist, dann das erste Mal was kochen. Zum Beispiel, das war auch nicht so schön für den Betroffenen.
Das ist eine gegenseitige Abhängigkeit, will ich betonen.
Genau,
das ist
ja, genau.
Eine Tat und eine Unfreiheit. Und ja, ich denke, da braucht es richtig, ja, irgendwie, wie eine neue, viele neue Definitionen. Jetzt waren wir gerade bei Romantik, aber auch viele andere Dinge.
Genau. Und diese Phrase, ne, lass den Mann einfach mal machen, dahingehend aufzulösen, zu sagen, ich will dich machen lassen. Ich will unbedingt folgendermaßen, bitte lass uns erst einen Einarbeitungsplan durchgehen oder lass uns erst einmal, im Agilen würde man sagen, eine Definition of Done machen. Also sagen, ne, so muss es halt auch sein, auf diese Qualitätskriterien einigen wir uns, ne, auf diese Erziehungsmethoden oder auf diese Erziehungsgrundsätze einigen wir uns. Und wir einigen uns halt dann auch vielleicht darauf, dass derjenige, der gerade in Care-Verantwortung hat, das Paket mit Wasser, Snacks und Wechselwäsche einpackt. Ja, also auch wenn das so banal klingt, aber irgendwie brauchen Kinder das, zumindest meine.
Ja, unbedingt. Und es braucht auch wirklich, das finde ich schön, wie du das beschreibst, auch eine Aufgabenverteilung, die wirklich, das hat Patricia Kamarada so schön geschrieben, in ihrem Buch, die mit Load-Falle, dass man so schön Kompetenzpakete untereinander aufteilt und nicht nur Aufgaben. Also ist klar, du machst Gesundheit und dann ist klar, du hast die Krankenkassenkarte und musst sie nicht aus meinem Portemonnaie fischen. Du hast das Untersuchungsheft, du hast die Klarheit darüber, wann welche Termine gemacht werden. Du hast auf dem Stand das Impfkalender, wie heißt das, dieser Impfpass?
Ja, genau.
Dass das alles erledigt wurde. Und du bist auch fürs Resultat verantwortlich. Also die Briefe von der Charité kommen hier bei uns in Berlin.
Ja, bei uns eine
Erinnerung für die U4 oder 6 oder 10. Die erhält dann die Person, die dafür die Verantwortung hat. Und die Person muss auch die Arzttermine machen und in Warteschleifen abhängen und so weiter. Also es ist dann ganz klar deine Aufgabe oder meine Aufgabe. Und ebenso das Essen, ja. Da geht es dann darum, auch den Einkauf, das Abräumen, das und alles, was da dran hängt, zu übernehmen in der kleinen Familie. Und wenn es wirklich an zwei oder Personen hängen bleibt, sag ich's mal, dann ist ganz wichtig, dass klar ist, dass eben nicht so Teilaufgaben, die nicht zeitkritisch sind, abgegeben werden an den Mann, so ist es ja oft. Und dann die ganze Verantwortung auch fürs Resultat, wie das Essen schmeckt und bei wem man sich beschweren kann, dann mit der Mutter hängen.
Genau. Ja, das ist ja häufig so, dass dieses Thema Reifenwechsel oder irgendwas reparieren oder den Rasen mähen einfach nicht jeden Tag passieren muss und manche Dinge aber eben eine Deadline haben und dass auch da diese Pakete gleichmäßig aufgeteilt werden müssen, danach, dass manches eben warten kann und dass jeder dann auch ein paar Tätigkeiten haben sollte, die warten können, damit es irgendwie flexibel in den eigenen Alltag integrierbar ist.
Ja, das ist für viele schon, ach ja, Aufgaben haben unterschiedliche Merkmale, lass mal drüber reden. Das
naja,
ist für viele schon ein Anfang, ja, zu überprüfen. Aber wer haben eigentlich meine, sind die existenziell wichtig oder sind es Aufgaben, die locker flockig zu erledigen sind? Das ist für viele schon der Anfang. Festzustellen, ach du Scheiße, ich habe hier die ganzen lebenswichtigen, zeitkritischen Dinge auf dem Plan.
Und du bist zuständig für den Garten.
Genau.
Das ist ja vielleicht manchmal so. Ja, Johanna, wir haben im Verlauf des Podcasts schon ganz viele Tipps bekommen und auch Hinweise auf Bücher. Deswegen vielleicht die schlanke und geschickte Überleitung zum Empfehlungsteil. Ich packe auf jeden Fall in die Shownotes deinen Care-Rechner, über den haben wir gesprochen, deine E-Mail-Adresse, damit man das wunderbare Buch von dir auch signiert bekommen kann. Ich packe auch schon mal in die Shownotes das Mental Load Buch von Patricia Camarata. Aber vielleicht gibt's noch mehr. Was inspiriert dich denn noch? Was willst du den Hörern mitgeben an Impulsen, Ideen, wo sie sich noch mehr von mitnehmen können?
Ja, schön. Ich mag's ergänzen um was Psychologisches. Und das wirkt erstmal überhaupt nicht feministisch. Das ist nicht ohne meine Eltern. Das Buch von Sandra Konrad. Und das finde ich wichtig, weil wir oft sehr großen emotionalen Abhängigkeiten zu der Ursprungsfamilie stehen. Und das oft auch eine Umsetzung von Gleichberechtigung und Feminismus im Alltag verhindert. Ja, es gibt einmal die soziale Komponente und im patriarchalen Rahmen eingebettet ist dann die Biografie und die Familie, in die wir geboren wurden. Und das finde ich wichtig, dass es nicht untergeht. Es gibt diesen politischen Rahmen, aber eben auch psychologische Arbeit zu machen. Und das ist ein ganz guter Auftakt zu sehen. Ah ja, krass, wie viel Verstrickung da eigentlich da ist. Das ist eine ganz tolle Therapeutin. Sandra Konrad. Das Buch mag ich noch empfehlen. Und ach, ich schicke dir vielleicht eine Literaturliste.
Sehr gerne.
Aber du hast ja eh auch so viel Wissen. Ich weiß, dass du an vielen Stellen auch im Podcast schon so viel gesagt hast. Das ist so.
Aber wenn du noch weitere Impulse hast, dann kommen die mit in die Shownotes. Und wer jetzt also in dieser Folge denkt, boah, bei Johanna, da hilft dir, da braucht man ja nur ein Stichwort und es sprudelt, der ist vielleicht dann ganz gut beraten, sich noch mit den Shownotes und der Literaturliste in den Shownotes zu beschäftigen.
Ich schicke dir eine Literaturliste, genau. Und dann, ja, was soll ich sagen, ich habe den auch so gern gemacht, diesen Podcast, die Alltagsfeministinnen.
Da
schildere ich ein Fallbeispiel aus der Praxis und bitte das später im Studio mit einer Journalistin, Sonja Kopp, ist gesamtgesellschaftlich ein. Und das finde ich, das sind themenspezifische Fragen. Da kannst du mal schauen, liebe Hörerin, in welcher Lebensphase du gerade bist und dann feststellen, es gibt eine strukturelle Komponente.
Ja, genau.
Und in dem Podcast selbst geben wir auch zu jedem Thema ganz viele Empfehlungen. Also zu jedem Spezialthema gibt es dann auch in diesen Shownotes Links und auch ein PDF mit einem Feminismus to go von mir, also einem ganz konkret anwendbaren Tool aus der therapeutischen Praxis. Von Powerposing über sich selbst ein Fortbildungszeugnis nach der Entbindung schreiben, über also ganz unterschiedliche kleine therapeutische Tools, die du dann themenspezifisch angucken und anwenden kannst.
Ja, kann ich nur auch bestätigen. Ich habe alle Folgen gehört und ich fand es wirklich großartig. Das ist einfach, ich höre gerne Podcasts, das kommt jetzt vielleicht dazu. Also ich lerne auch gerne über Podcasts, aber den Podcast habe ich komplett gehört und dabei gelernt. Also richtig toll, kann ich empfehlen, packe ich auch in die Shownotes.
Ja, wunderbar.
Ja, Johanna, es war wunderschön mit dir. Vielen Dank für deine Offenheit, deine Inspiration, deine Impulse, die für mich eben auch augenöffnend sind, weil du anders auf die Dinge guckst, als ich das vielleicht bisher gemacht habe und das deswegen bei mir ganz, ganz viel so in Bewegung bringt. Und deswegen finde ich das halt auch im Dialog, im Austausch so wertvoll. Und ich hoffe, dass es den Hörern auch so geht und dass sie auch viel mitnehmen können.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank, Elisabeth.
Dann, liebe Hörer, ich wünsche euch sehr viel Spaß und eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge in 2 Wochen. Hört gerne vielleicht in die Alltagsfeministinnen, wenn euch gerade langweilig wird zwischen den 2 Folgen. Schaut in die Bücherliste und wenn ihr mögt, nutzt dafür auch die Affiliate-Links. Dann bekomme ich ein kleines bisschen was zurück für den Podcast.
Unbedingt.
Podcast. Ja, danke dir. Empfehlt diesen Podcast gerne auch einer Freundin oder einem Freund weiter, wo ihr sagt, dieser Podcast war Augen öffnen. Diese Folge mit Johanna, da kannst du was mitnehmen. Das hilft mir, das hilft Johanna, das hilft dem Podcast. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Dann alles Liebe und macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.